Ja, liebe Zuschauer, hier ein wichtiger Hinweis für euch. Normalerweise ab 18 Uhr natürlich diese Woche wäre wieder Tacheles dran, aber Tacheles kann diese Woche nicht stattfinden, weil Thomas ist nicht in St. Petersburg. Thomas ist momentan unterwegs und ich habe mit ihm gerade eben besprochen, was denn jetzt Stand der Dinge ist. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir das ja euch eigentlich auch selber sagen könnten. Ich habe ihn nämlich gerade in der Leitung.
Ja, Leute, wie ihr seht, bin ich nicht zu Hause. Wir werden also diese Woche die Sendung ausfallen lassen. Ihr seht warum. Ich werde nächste Woche berichten von den Ereignissen hier in der Ukraine. Ich bin jetzt in Melitopol in der Ukraine und werde nächste Woche berichten, was ich hier erlebt habe. Also heute keine Sendung. Alles Gute, bis nächste Woche.
Thomas, ja, wir haben jetzt hier kein Bildmaterial von dir. Du bist jetzt gerade nur übers Telefon mit uns verbunden. Grüß dich erstmal. Wo steckst du denn gerade?
Ich bin in Simferopol auf der Krim.
Du bist selber auf der Krim und ja, was machst du denn gerade? Warum bist du jetzt hier unterwegs?
Ja, ich habe am letzten Samstag den Anruf bekommen, ob ich Lust hätte. Am Montag würde sich eine Gruppe Journalisten in Moskau um 7 Uhr morgen treffen und dann geht es in die Ukraine. Und da habe ich gesagt, da komme ich mit. Dann bin ich Sonntag nach Moskau geflogen und war 7 Uhr morgens, saß ich in so einem VW-Bus und dann sind wir losgefahren.
Okay, das heißt, ihr seid von Moskau mit dem Auto runtergefahren. Wie viele Kilometer sind es?
Knapp unter 2000, das waren 2 Tage. Wir haben in Rostov am Don übernachtet. Du kannst ja nicht fliegen, weil der ganze Luftraum im Südrussland gesperrt ist, weil da könnt ihr irgendwie Luftabwehr von den Ukrainern rumfliegen und so. Also das heißt, es ist alles nur Auto oder Zug und wir sind Auto gefahren.
Okay, und wie müssen wir uns das vorstellen mit dem Auto? Du hast gesagt, mit dem Bus, mit dem VW-Bus. Wie viele seid ihr da? Seid ihr da alleine unterwegs oder gibt es da auch eine gewisse Art von Begleitung?
Nee, das war in Russland war alles gut. Also wir hatten in jedem Bus einen Organisator und einen Fahrer und in jedem Bus 3 Journalisten. Also es war sehr entspannt, wir hatten Platz. Ich hab dann nachts gearbeitet und tagsüber im Bus geschlafen, weil ich finde Landstraße oder Autobahn fahren als Beifahrer tot langweilig. Da kannst du nichts machen, außer dich langweilen. Habe ich gesagt, komm, ich mache die Nacht durch, arbeite bis morgens. Dann haben wir gefrühstückt und sind wir im Bus. Ich habe mich hinten auf die Rückbank gelegt und habe den Tag durchgepennt. Also relativ unspektakulär.
Ja, und was kannst du uns denn jetzt erzählen? Mit welchen Leuten bist du da unterwegs? Du sagst, eine Gruppe internationaler Journalisten. Woher kommen da deine Kollegen?
Also aus Moskau sind wir gefahren. In meinem Bus waren 2 Mongolen. Das ist ein mongolisches Filmchen vom Fernsehen. Im anderen Bus waren 2 Holländerinnen und noch ein Amerikaner. Auf der Krim sind noch dazugestoßen Italiener und Serben, die irgendwie anders angereist sind. So, das ist unsere Gruppe, knapp 12 Journalisten irgendwie. Und mit denen sind wir dann 2 Tage lang in der Ukraine rumgefahren.
Okay, ja, also beschreib mal bitte die Wegstrecke wie ihr da gekommen seid. Also ihr seid auf die Krim gefahren und von da aus seid ihr dann in den Süden der Ukraine gefahren.
Ja, von Simferopol, da gibt's, also da ist so irgendein Gelände auf der Krim, wo die russische Armee so ein Zwischenlager hat, so ein Stützpunkt. Da sind wir hingefahren. Dann wurden wir aus unseren 2 Bussen in einen großen Bus umgeladen. Dann sind wir zu einem anderen Treffpunkt gefahren. Da kam dann der Begleitschutz, 2 Panzerfahrzeuge dazu, also 2 gepanzerte, mit ungefähr, weiß ich was, 15, 20 Soldaten drin, zu unserem Schutz. Die fuhren vor und hinter uns und dann sind wir abgefahren Richtung Krim, also Richtung Südukraine.
Und sind da mehrere Gruppen wie ihr unterwegs
Nein. Überhaupt die erste. Also ich weiß auch überhaupt nicht, wie die nächste Woche wird. Ich kriege jetzt die ganze Zeit Anfragen von russischen Medien, die noch nie was von mir wollten, weil ich jetzt erstens mal einer der allerersten bin, die überhaupt rein dürfen, dann der erste Ausländer mit, also die Gruppe, ne, die ersten überhaupt, die von da aus rein dürfen. Im Donbass sind ja ein paar, aber hier eben hier noch nicht. Und dann bin ich der Einzige, oder ich glaube noch ein anderer, sprechen einigermaßen Russisch, ne? Also die meisten können ja kein Russisch. Das heißt, im Augenblick werde ich ein bisschen angefragt
Ach,
machen.
verstehe. Okay, du bist natürlich dann auch für Koordination ziemlich gefragt dann da, oder?
Einfach, weil die russischen Redakteure, wie sollen die mit einer Holländerin reden? Ne? Das ist über Englisch immer schon mal blöd und so, dann kann der Russe vielleicht kein Englisch und dann Dolmetscher dazwischen schalten. Mich können sie direkt fragen, das ist einfach nur die Sprache. Der Serbe kann ordentlich Russisch und der Kameramann der Mongolen. Aber gut, natürlich an. Aber das war's, die anderen können kein Russisch.
Ich verstehe, ich verstehe. Und kannst du uns vielleicht so auf die Schnelle ein paar Eindrücke mitgeben, was du bisher erlebt hast, wie die Reise verlaufen ist, vor allem als ihr die Grenze oder wie war der Grenzübertritt und das Ganze?
Ja, wie war der da? Wo früher mal die Grenze war, ist jetzt ziemlich viel Schrott. Also die sind durch die ukrainischen Grenzposten offensichtlich mit dem Panzer durchgefahren. Also es ist ziemlich eingerissen. Aber das war auch schon fast alles an Schäden. Die Ukrainer haben dann wohl noch schnell versucht, die Straßen zu blockieren und ein paar PKWs dahin quergestellt. Aber damit hält so ein Panzer nicht lange auf. Die hängen jetzt alle über dem Brückengeländer. Ich glaube, sechs PKW hängen da rum. Und das war's. Also dann ab und zu ist die Leitplanke eingerissen, wo ein Panzer vielleicht die Kurve nicht gekriegt hat. Aber das war's. Also wir haben keine Kriegsschäden gesehen. Also praktisch keine. Da ist irgendeine Brücke, eine Farmenseite gesprengt, das haben wir mal gesehen. Aber die Städte sind alle heil. Also es funktioniert doch alles. Also mehr oder weniger. Die Läden sind auf, die Leute rennen da normal rum. Da ist irgendwie relativ normales Leben. Das einzige Problem ist, viele haben gehamstert. Das heißt, es gibt so ein bisschen Probleme mit Lebensmitteln und ein paar anderen Sachen. Es gibt auch Probleme mit Bargeld. Also das elektronische Zahlungssystem funktioniert wohl nicht. Das heißt, vor jeder Bank sind Schlangen, wo die Leute versuchen, an Bargeld zu kommen.
Ja.
Es gibt humanitäre Hilfe der Russen, das weiß auch im Westen kaum einer. Wir haben also auf der Fahrt hierher schon ganz, ganz viele Konvois gesehen von russischen humanitäre Hilfe-Konvois. Und wir waren auch an Ausgabestellen. Also es wird auch ausgegeben, es reicht wohl noch nicht überall, aber die Russen bringen enorm viel rein an humanitäre Hilfe, die sie in den Städten verteilen, auch in die Flüchtlingslager bringen und so. Aber sonst, der Alltag ist im Großen und Ganzen normal. Also die Leute rennen rum, da ist jetzt keine Ausgangssperre oder irgendwas. Im Straßenbild sind auch keine russischen Soldaten. Also das waren unsere Bewacher, wenn wir da rumgelaufen sind, aber sonst sind da keine.
Konntest du mit Ukrainern sprechen? Hast du Kontakt gehabt mit Leuten? Was ist da das Stimmungsbild? Was sagen die dir?
Ja, ohne Ende. Das war ja der Sinn der Reise. Wir haben überall, sind also wirklich auch teilweise auf so einen Markt gegangen, wo richtig viel los war. Oder in Melitopol gestern waren wir vor der Stadtverwaltung, weil auf dem Platz ist die Hölle los, weil da wird humanitäre Hilfe ausgegeben. Da waren hunderte Menschen. Und da sind wir rein, haben damit gequatscht. Stimmung ist gespalten. Stimmung ist gespalten.
Wart ihr denn frei in den Gesprächen? Ist da Bewacher dabei gewesen oder seid ihr alleine?
Nein. Nein, also die Bewacher waren dabei, die standen überall rum, haben das abgesichert, aber wir haben überhaupt nur eine Anweisung bekommen. Die Anweisung war, keinen Soldaten ohne Maske filmen.
Ah, okay.
So, mehr haben wir nicht. Also das war alles.
Okay.
Also wir haben unser Bildmaterial nicht gecheckt, die haben keine Vorschriften, ja, das darfst du filmen und das nicht. Ne? Das Einzige war, keine Soldaten ohne Maske.
Damit die nicht erkannt werden können.
Genau, okay. Genau, zu deren Schutz.
Okay.
So, aber sonst, also überhaupt keine Vorschriften. Wir konnten, wie gesagt, sogar Einfluss nehmen auf das Programm und wir konnten mit den Leuten reden, wie wir wollten.
Okay, danke. Nur zur Verständigung, dass ich weiß, wie der Kontakt mit den Ukrainern war und ja, Stimmungsbild so, wenn du auf dem Markt warst und das alles, was sagen dir die Ukrainer, sind die alle stinksauer oder was geht ab gerade?
Also es ist gespalten. Was ich überhaupt nicht erwartet hätte, ich hätte jetzt erwartet, dass die Ukrainer irgendwie Angst vor den russischen Soldaten hätten, also gerade die jetzt dagegen sind. Das Gegenteil ist der Fall. Die Gegner der russischen Operation sind laut, die reißen sich um jedes Mikrofon, die springen vor jede Kamera und erzählen und stellen sich auch vor die Russen, stellen die Russen vors Gesicht und so, hau ab, verpisst euch hier und so. Das geht richtig ab.
Also du merkst schon, dass es Leute gibt, die da wirklich richtig sauer sind und auch lautstark ihren Unmut kundtun, ja.
Ja klar, also das gibt's auf jeden Fall, nur der Witz ist ein anderer und das ist das, ich hätte das so nie erwartet. Die Leute, die dafür sind, die haben Schiss. Die haben nach 8 Jahren Maidan-Regierung Schiss. Die gehen, weißt du, wenn die Soldaten anbrüllen, gehen die dafür sind, gehen an den Soldaten vorbei und flüstern.
Danke, dass ja, vor was haben die Schiss?
Geht nicht wieder weg. Die haben Angst, dass die Russen morgen abziehen und die dann und die dann dafür russische Unterstützung bestraft werden. Denk an Odessa. Da haben sie Leute, die gegen die Maidan waren, fast 50 Leute lebendig verbrannt.
Okay, ich verstehe.
Und so viele Leute, uns haben so viele Leute erzählt, so viele Beispiele, also gerade wo es ruhiger war, ne? Also wenn wir irgendwo in einem Park waren mal, wo nicht so viel Andrang ist, da kamen die Leute und haben uns Geschichten erzählt davon, wie sie, nur weil sie gegen den Donbass waren, 5 Jahre Gefängnis bekommen haben.
Okay.
Also die waren für Frieden gegen den Krieg in Donbass und haben 5 Jahre Knast gekriegt dafür.
Okay, also ich versuche das gerade mal in ein Bild zu kriegen. Du kriegst Leute mit, also auch lautstark Menschen, die ganz, ganz vehement gegen diesen Einsatz sind und auch das gegen die Russen kundtun. Und dann gibt's aber Leute, die kommen um die Ecke und sagen, hey, hoffentlich bleiben die Russen da oder wird das Ganze nicht wieder umkippen und wir müssen dann darunter leiden. Habe ich das richtig verstanden?
Also, Okay. Und das ist das wirklich Bedrückende. Also wie gesagt, da muss man eine Umfrage abwarten, aber gefühlt würde ich sagen 70-30. Also 70, hier unten im Süden, Osten, wo eigentlich russischsprachiges Gebiet ist eher, würde ich schätzen, 70 finden das, was die Russen machen, gut und richtig und 30% nicht. Aber es ist meine Schätzung. Ja. Nur was auffällt ist, was wirklich auffällt ist, wie laut die Gegner sind. Die haben vor nichts Angst, auch vor den Soldaten nicht. Und wie eingeschüchtert, wirklich, das sagen sie auch oft, sie sagen, wir haben Angst. Also sie haben ein Interview auf dem Marktplatz vorgestern gehabt, da war eine 72-jährige Omi, die kam vors Mikrofon und sagte, ne, ich finde das geil, dass die hier sind und so. Und dann, als die Leute rundherum schief gucken, sie gucken, ich habe keine Angst, ich bin 72, mir ist das völlig egal. Ja? Das ist Bedrückende. Also nicht Kriegsschäden, es ist nichts kaputt, es ist keine Fensterscheibe kaputt. Also wir waren in Melitopol, es ist in einem Wohngebiet was runtergekommen, das war auch hässlich, gab auch einen Toten, aber das ist eine abgeschossene Rakete gewesen, die hat dann ihre Teile verloren. Mhm. Die haben wir auch gesehen. Mhm. Die lag in einem Hinterhof, die haben von der Straße geholt. Das wird noch lustig, weil das war eine illegale Rakete, das war nämlich Streumunition.
Aber Moment, nur weil viele Leute das natürlich dann auch kritisch sehen, was du da sagst, da in den Orten, in denen ihr durchgekommen seid, sind die Schäden nicht erkennbar. Das heißt aber nicht, dass nicht geschossen und Krieg ist da unten.
Es wird geschossen. Wie gesagt, wir sollten da reingehen, also ne, als Journalisten uns ein Bild machen. Wir sind keine Kriegsreporter, die an der Front sind. Also die wollten ja auch nicht, dass wir dabei draufgehen. Also die Front ist ein ganzes Stück weg, und da wird geschossen, natürlich, es wird geschossen und es gibt auch Schäden und kaputt und alles ist alles da. Aber das ist nicht das, also wir waren, Melitopol ist fast 200 Kilometer im Landesinneren und da ist also auf die ganzen Weg nichts kaputt. Mhm. Ja, also das heißt, es kaputt geht nur da was, wo eine Stadt meint, sie muss Widerstand leisten. Mhm. Also wo man auch sagt, ne, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt eine Armee bin und mir mein Volk wichtig ist, ja, dann mache ich doch nicht Widerstand in der Stadt, wo Zivilisten wohnen. Da kann man doch draußen auf dem Feld klären, oder nicht?
Hast du denn Kontakt auch mit der Begleitung, mit dem Militärschutz, der bei euch dabei ist? Oder sind die da eigentlich sehr wortkarg? Kannst du dich mit denen austauschen? Gibt es da irgendetwas, was du uns sagen kannst, wie da die Stimmung mit den Kräften ist?
Die Stimmung ist super. Also der Kommandeur der ganzen Geschichte ist ja bei uns im Bus mitgefahren, vorne auf dem Beifahrersitz und ich saß direkt dahinter. Wir haben uns viel unterhalten. War auch ein ganz netter Kerl, gut gemeinsam Humor gehabt. Auf jeden Fall, nee, die Stimmung ist gut. Also ich habe auch mit einem der Soldaten, habe ich mich irgendwie angefreundet, den habe ich immer erkannt. Der hat immer Lachfalten um die Augen. Das sieht so aus, als wenn die ganze Zeit lachen würde unter der Maske. Mit dem habe ich auch ein bisschen gequatscht. Aber ansonsten, also die Stimmung ist gut. Du siehst auch in jeder, wir sind hier überall so Kontrollstellen an den Straßen. Ne? Mhm. Du siehst also daran, wie die sich zuwinken, wenn da die Kolonnen durchfahren und, ne, und die Posten da und so. Die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist definitiv gut.
Ja, aber die müssen doch auch mitkriegen, dass viele von ihren Kameraden mittlerweile gestorben sind. Die sind im Krieg. Das kann ja nicht sein, dass die auf einer Manöverfahrt sind nur hier.
Nee, natürlich nicht. Aber du hast nach der Stimmung gefragt. Die Stimmung ist gut. Also die Soldaten merken es ja auch. Ne? Die merken, wie aufgepeitscht die Bevölkerung, die antirussische Bevölkerung ist. Und sie merken aber vor allem die Dankbarkeit der Leute, die eben Nazis anders sehen. Mhm. Das ist also, wie gesagt, das ist das eigentlich Bedrückende. Mhm. Das war das, was so unglaublich bedrückt. Also das hat mich wirklich berührt. Ne? Die Angst der Menschen zu spüren. Mhm. Die Angst der Menschen, ihre Meinung zu sagen, weil sie sagen, ich finde jetzt Russland gut, ich spreche Russisch und eigentlich finde ich Russland in Ordnung.
Ja.
Das zu sagen, da haben die Angst vor. So einfache Sachen.
Ich weiß nicht, ob du auf die Frage antworten kannst, ob du da Infos hast, aber bei uns wird halt das Bild gezeichnet, dass der ganze Vormarsch stockt und dass die Militäroperation kurz vor dem Scheitern ist, also Putin vor einem Scherbenhaufen steht. Kannst du das bestätigen, so vom Stimmungsbild her, vom Vormarsch der Truppen?
Vom Stimmungsbild überhaupt nicht, im Gegenteil. Also alles, was mir die russischen Soldaten erzählen, die sagen, das läuft eigentlich ganz gut. Die sagen, es ist auch Quatsch, dass es langsam gehen würde. Man muss mal gucken, auf den Feldern. Also da, wie gesagt, da hat er auch gesagt, wir könnten die Stadt nehmen, morgen wäre die unsere. Nur dann ist sie weg. Ja, also, wie es die Amerikaner im Irak machen, wenn die eine Stadt nehmen, ist die hinterher weg. Mhm. Und die Russen sagen, Moment, wir befreien unsere Landsleute. Mhm. Und du befreist Landsleute nicht, indem du ihre Stadt wegbombst. Jetzt kann jemand sagen, das ist keine Befreiung, das ist alles ganz böse. Ich sage nur, wie die Russen es sehen. Und du siehst ja auch, wenn die vorgehen, es sind die Städte, die Widerstand leisten, die werden dann eingekreist, aber sie gehen ansonsten weiter vor. Also die Russen haben mir erzählt, das läuft eigentlich alles ganz ordentlich.
Naja, aber ich bin jetzt hier auch mal Advocatus Diaboli, ja, aber hier wird ja trotzdem fleißig gestorben. Also das, was wir da also mitbekommen, es gibt sehr, sehr viele tote Zivilisten in der Ukraine. Krieg ist immer hässlich und das versuche ich gerade einzuordnen mit der Konzeption, wir versuchen die Zivilbevölkerung zu schützen und trotzdem passiert so viel Schreckliches.
Ja gut, also nochmal, wir werden da mal ganz in Ruhe abwarten müssen, wenn die Sachen vorbei sind. Aus Mariupol weiß ich aus erster Hand, dass da in erster Linie das Azov-Bataillon die Ukrainer reingeschossen haben, weil sie den Russen die Stadt nicht im Stück überlassen wollten. Das ist eine strategisch wichtige Stadt. Wirst du in den Medien, deutschen Medien natürlich nie so hören, aber alles, was ich von Flüchtlingen gehört habe, ist bei Mariupol ziemlich eindeutig. Nichtsdestotrotz, warten wir es mal ab. Manchmal muss man auch ein bisschen Zeit haben, um was zu ermitteln. Aber nochmal, wenn ich jetzt nur als denke, wenn ich in Kiew Regierung bin und mir wäre mein Volk wichtig, dann würde ich doch nicht um die Städte kämpfen. Dann würde ich doch auf dem Land irgendwie Basen einrichten und so. Du kannst doch nicht da kämpfen, wo die Zivilisten sind. Aber wenn du auf die Karte guckst, genau so ist es. Die Städte halten sie, wo die Zivilisten sind. Dann haben die Russen, ja, was sollen sie jetzt machen? Sollen die Russen die Stadt aushungern? Plattbomben? Ja, es ist relativ zynisch. Und sie lassen die Zivilbevölkerung nicht raus. Das ist der größte Witz. Sie lassen die Zivilbevölkerung nicht raus aus den Städten.
Ich meine, wenn man sich jetzt in die Situation der Kämpfer auf ukrainischer Seite, speziell vom Azov-Bataillon, versetzt, dann kann man davon ausgehen, dass die wissen, was ihnen blüht. Was denkst du dann, ich meine, das ist Spekulation, da kann ich dich jetzt nicht fragen, was mit den Truppen passieren wird. Wird da Russland ein großes Gefangenenlager aufmachen oder was denkst du, was dann da passieren wird, falls die Städte dann wirklich eingenommen werden?
Ja, Russland macht einen Unterschied zwischen diesen Bataillons wie Azov und der ukrainischen Armee. Ja, also Russland versucht, zumindest das auch die Aussage der Soldaten, die versuchen auch bei der ukrainischen Armee möglichst wenig Personenschaden anzurichten. Ja, weil sie sagen, das sind eingezogene Soldaten wie wir, ne, und die machen ihren Job, die können nichts dafür. Anders bei diesem Bataillon, das sind ja nur wirklich reine Nazi-Bataillone. Und da haben die wenig Hemmung, und wenn ihnen da einer in die Hände fällt, der wird auch nicht als Kriegsgefangener behandelt, sondern als Straftäter. Die kommen alle vor Gericht.
Das heißt, Straftäter dann...
Die haben ja Kriegsverbrechen begangen im Donbass. Es war ja Donbass, hier die Regimente Azov und so weiter, die Wohngebiete gehalten haben. Und die Russen haben eine ganz gute Aufklärung. Die wissen genau, wer da saß. Befehle gegeben hat, die den Abzug gedrückt hat. Die Russen haben Namenslisten.
Okay, das heißt Strafverfahren, Aburteilung, ab nach Sibirien.
Ja, irgendwo hin, wo die Sonne nicht scheint.
Okay, Thomas, ja,
die haben also nicht viel Spaß.
Also ich wollte ja mit dir eigentlich nur ganz kurz sprechen, jetzt haben wir doch so ein kleines Interview gemacht, also vielen Dank mal für die Eindrücke. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter, weil es geht ja eigentlich darum, was wir mit unserer nächsten Sendung machen. Wie lange wirst du denn noch unterwegs sein?
Also der Plan ist jetzt, dass wir hier wohl am Sonntag abreisen, dann 2 Tage Autofahrt und dann können wir vielleicht Dienstag, Mittwoch, ich werde sicher noch ein paar Tage in Moskau bleiben. Dann können wir es notfalls aus dem Hotel machen, also wenn ich in Moskau bin, weiß ich ungefähr, wie es läuft und Montag bin ich schlauer. Dann machen wir es entweder irgendwo aus dem Hotel, wobei ich habe keine vernünftige Kamera, nichts dabei. Das wird dann echt soundtechnisch echt kacke. Aber gut, müssen wir gucken. Oder wir machen es, vielleicht bin ich auch schon wieder in Petersburg. Mal sehen. Also wir machen es irgendwie nächste Woche, möglicherweise mit schlechtem Ton, weil ich nur ein Notebook ohne Kamera, ohne Mikro, ohne alles habe. Muss mal gucken, wie wir es lösen.
Werden wir hinkriegen. Notfalls machen wir es wieder so wie jetzt, dass du einfach uns berichtest und mir vorher Material schickst und wir das dann einbauen. Das ist jetzt nicht das, wir brauchen hier keine Hochglanzproduktion, sondern wir brauchen authentische Berichte von dem, was du erfahren und erlebt hast, und weil das ist ja jetzt mehr oder weniger, ich kann es gar nicht fassen, du bist Kriegsberichterstatter, ne? Das ist echt krass. Ja?
Ich konnte es auch nicht glauben. Ich habe ja oft genug laut gesagt, auch bei uns schon in Tacheles, ich würde da ja mal hinfahren wollen. Und ich habe da auch in Russland überall, jedem, den ich kenne, gesagt, ich würde da mal hinfahren. Und dann kam auch wieder Anrufe, da kommt gleich eine Gruppe, bald geht's los, ist nie was gekommen. Und dann kam der Anruf letzte Woche irgendwie, wir stellen eine Gruppe zusammen. Ich sage, ja, alles gut, meldet euch. Und dann kam Samstag, wir fahren. Ich sehe jetzt, echt jetzt? Ich habe auch keine Ahnung, warum die mich ausgesucht haben. Ich weiß es nicht. Also ich kriege einen Anruf, willst du mit? Ich sage, ja. So, dann komm hin, 7 Uhr morgens da unter einem Moskau.
Okay. Naja, wird nicht viele Menschen geben, die aus deiner Sicht berichten aus Russland, ne? Da bist du natürlich ein gefragter Mensch, ja. Das ist ja klar, ja. Dein Blog hat ja doch schon ziemliche Aufmerksamkeit. Aber gut, Thomas, dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall einen erfolgreichen Tag noch, eine wirklich auch gute Reise, dass du gesund und in einem Stück auch wieder zurückkommst.
Da ist ja alles vorbei. Wir fahren nicht mehr rein, ist ja alles vorbei. Jetzt machen wir noch, heute machen wir alle Arbeiten. Die Journalisten schneiden ihr Material fürs Fernsehen. Ich schreibe Artikel. Morgen wollen wir nochmal einen Touri-Tag machen. Da fahren wir Sevastopol gucken und dann geht's Sonntag zurück.
Okay, dann alles Gute für dich, Thomas. Danke für den Eindruck und dann hören wir uns nächste Woche.
Jupp.
Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Heute keine normale Tacheles-Sendung aus erwähnten Gründen. Wir hoffen, dass Thomas natürlich dann nächste Woche in Moskau für uns zur Verfügung steht und uns seine ganzen Eindrücke nochmal im Detail schildern kann. Das heißt also für euch, ihr müsst noch eine Woche warten, aber ich glaube, das sind wirklich wichtige Infos, die er da mitbringt. Und dann sage ich alles Gute, ein schönes Wochenende für euch und dann sehen wir uns im Homeoffice und bei Tacheles natürlich dann nächste Woche. Bis dann. Servus.